Servus zu einer weiteren Folge A Story Beyond Sports, hosted by Alpina. Lena, wie geht's dir heute?
Wie es mir heute geht? Vielen Dank für diese freundliche Frage. Mir geht es wunderbar. Danke, wie geht's dir heute?
Mir geht's auch gut. Ich bin super drauf. Ich freue mich auf unseren Gast. Wir haben wieder einen Gast aus dem Wintersport am Start, der schon vieles erlebt hat. Und ich kann es kaum erwarten, was er uns so zu erzählen hat.
Bevor wir das dazu hören, aber tatsächlich die obligatorische Frage von mir an dich. Gab es im Laufe deiner sportlichen Karriere eine Situation, wo du dein Verhältnis zum Sport nochmal grundlegend verändert hast? Also jetzt meine ich gar nichts ganz Dramatisches, sondern vielleicht auch ein kleiner Moment nur, wo du sagst, okay, das hat nochmal meinen Blick auf den Sport verändert.
Boah, also grundsätzlich sind es natürlich, glaube ich, Rückschläge und somit auch dramatische Sachen, auch wenn du das jetzt nicht hören willst. Aber ich glaube, solange man in seinem Flow ist und so ohne Rückschläge machen und handeln kann und da auch erfolgreich ist, wird man nicht in Frage stellen, ob das richtig oder falsch ist, weil dann ist es ja in dem Moment richtig oder fühlt sich richtig an. Und sobald man dann mal Rückschläge kriegt, ist es so, dass man natürlich in Frage stellt, ob das alles so richtig ist, was man macht. Und dann verändert sich auch die Sichtweise. Zum Beispiel ist bei mir nach meiner ersten Verletzung, die war jetzt zwar nicht so wild, das war eine ausgekugelte Schulter, also ist schon nervig, aber es ist jetzt keine fundamentale Verletzung, die dich dein Leben lang wirklich krass beeinträchtigt. Die kannst du wieder nahezu so herstellen, also die kannst du wieder hundertprozentig herstellen, dann sind es für mich eigentlich keine krassen Verletzungen. Und da habe ich aber dann angefangen zu sehen, okay, das Radlfahren, was du da machst und das, was du da treibst, sollte man vielleicht ein bisschen professioneller sehen. Du solltest im Hintergrund behalten, dass du deinen Körper trainierst und dich somit fit hältst, so einen natürlichen Schutzpanzer da mit einem funktionierenden, muskulären, intakten Körper hast und so weiter. Und da hat sich das schon geändert vom spaßigen Radlfahren und egal, was ich sonst so mache, zum, ja, rundherum und nicht nur das Sehen, was dann Spaß macht, sondern auch das Drumherum sehen, was es braucht, um das Spaßige auch möglichst sicher und nachhaltig ausführen zu können. Und das war eigentlich so meine größte Veränderung der Sichtweise auf den Sport.
Eine gewisse Reife höre ich daraus an. Das ist auch ein reifer Moment wahrscheinlich auch gewesen. So die Ernsthaftigkeit hast du erkannt.
Ja, es gab dann auch bei mir zum Glück ein paar Momente der Reife und des Reifens. Und da haben die mit Sicherheit dazugehört. Ja, das war schon am Ende auch wieder wertvoll, wie es halt immer so ist, wenn es mal nicht gut läuft oder wenn was passiert.
Spontan würde ich sagen, das hast du definitiv mit unserem heutigen Gast gemein. Tao Kreibich ist da. Und was man über den wissen muss, das hört ihr wie immer vorab schon mal. Contests oder Content, Risiko oder Sicherheit, Powdern oder Panik. Im Life of Tao gibt es von all dem ein bisschen und das ist wörtlich zu nehmen. Denn genau so heißt die YouTube-Serie, die Freerider Tao Kreibich in der nunmehr zweiten Staffel durch seinen Winter begleitet. Mit Erfolg. Konstant gute Viewzahlen im fünfstelligen Bereich und ein wachsender Channel sind das Ergebnis der Arbeit von Tao und seinem Videograf Gabriel. Dafür reisen die beiden von Powderspot zu Powderspot, von Georgien bis Kanada. Klingt nach sorgenfreiem Content-Creator-Leben, aber YouTube war nicht immer Taos Plan A. Und tatsächlich lernte auch der junge Freerider bereits die Schattenseite des Sports kennen, irgendwo zwischen Freeride World Tour und Unfällen im Nirgendwo. Auch darum geht es in der Story, die Tao Kreibich heute mit ans Mikro gebracht hat. Tao, schön, dass du da bist. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn du warst in dieser Wintersaison schon echt viel unterwegs, würde ich sagen. Also es ist gut, dass wir dich jetzt erwischen. Gab es denn bisher so ein Highlight in den letzten Wochen, wo du sagst, so, das war ein absoluter Lebenstraum, der sich erfüllt hat oder ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben?
Ja, schon. Also ja, wie du schon gesagt hast, ich war jetzt die letzten 3 Monate eigentlich nur on the road, die ganze Zeit am Hin- und Herreisen von Italien über Schweiz bis Kanada. Morgen geht's nach Georgien weiter. Das Kanada-Heliskiing ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das war natürlich immer schon ein Traum, so ein kleiner Kindheitstraum, dass ich mal Heliskiing in Kanada gehen kann. Und ja, das haben wir jetzt vor 3-4 Wochen waren wir da und ja, war mega. War super cool. Trotz sehr wenig Schnee für Kanada haben wir es ja trotzdem sehr genossen einfach.
Wo wart ihr da genau?
Wir waren da nördlich von Revelstoke in der Gothic Lodge von CMH Haley und ja, wurden da eingeladen. Das war echt super cool. Auch in das Lodge-Leben, man ist da eigentlich in the middle of nowhere und ja, ist da so komplett abgeschieden, aber lebt trotzdem so ein bisschen ein Luxusleben in der Lodge, super gutes Essen und gibt noch Spa und Massage und so weiter, alles Mögliche, was man sich so wünscht.
Ja, mega. Was heißt es dort, wenn du sagst, wenig Schnee, das wird wahrscheinlich für uns immer noch wahnsinnig viel Schnee sein.
Ja, also wirklich für dort, anscheinend hatten sie in den letzten 10 Jahren nie so wenig Schnee, aber es hat trotzdem hat es irgendwie 3 Meter Schnee sind gelegen oder so, also etwas weniger wie bei uns gerade, aber immer noch genug. Doch, doch, doch. Aber jetzt möchte ich natürlich mal hin, wenn's richtig viel Schnee hat. Da haben sich alle nur die ganze Zeit darüber geredet. Ja, letztes Jahr war es so gut und vor 2 Jahren und was weiß ich wann. Aber also wir können uns nicht beschweren. Wir haben das sehr genossen dort und sind jeden Tag Powder gefahren. Da kann man sich nicht beschweren.
Das heißt, wie sieht das dann aus, so ein Heli-Skiing-Trip? Das heißt, man ist dann so in der Lodge und dann geht's morgens los, ab zum Heli und ab ins Nichts.
Genau. Also man läuft am Morgen nach dem Frühstück vor die Tür, da wird man direkt abgeholt vom Heli und fliegt dann mit seiner Gruppe hoch und macht dann je nach Wetter und Schnee natürlich so zwischen 8 und 12 Runs, glaube ich, sind Standard. Wenn das Wetter schlechter wird, kann auch mal sein, dass man nach einem halben Tag aufhören muss oder auch am Morgen noch nicht fliegen kann und erst am Nachmittag. Aber ja, normalerweise so durchschnittlich 10 Runs am Tag und dann Mittagessen auch draußen im Wald. Da riecht es immer so ein bisschen Suppe her und ein paar Sandwiches und so. Ah, ist schon sehr cool. Und man ist halt wirklich im Nichts. Da gibt's nichts da oben. Da ist man so weit weg von der Zivilisation. Und das finde ich irgendwie cool. Kanada hat einfach die unglaubliche Weiten, wo man nur mit dem Heli hinkommt. Anders keine Chance.
Aber Kanada war ja nicht das einzige Highlight vorher. Also ich weiß jetzt nicht, wann das genau entstanden ist, aber was auf jeden Fall auch auf deinem YouTube-Kanal zu finden ist, ist auch ein etwas naheliegenderer Trip sozusagen, Dreiländereck.
Ja.
Vielleicht kannst du darüber auch noch berichten, weil so weit muss man ja nicht immer fliegen, um richtig schönen Powder auch zu erleben und tolle Hänge und so weiter und so fort. Ihr wart da Slowenien, Italien, Österreich, die Ecke auch noch, oder?
Genau, das war, wir sind heimgekommen von Kanada und waren einen Tag daheim und sind dann direkt, haben der Gabriel und ich, also mein Filmer, der mir die ganze Saison begleitet, wir haben beide unsere Freundinnen geschnappt und sind mit denen Richtung Kärnten gefahren an Wörthersee und haben am Wörthersee geschlafen. Seine Familie hat dort ein Haus, das super cool gelegen ist, direkt am See. Und ja, sind dann Skifahren gegangen nach Italien, Slowenien. Das Skigebiet liegt direkt auf der Grenze. Sella Nevea Bovec heißt es eigentlich. Und heuer ist leider die slowenische Seite gesperrt, was ein bisschen schade ist. Anscheinend wird die auch nicht mehr aufmachen. Die müssten das ganze Skigebiet renovieren, neue Lifte und so weiter. Und die Regierung weigert sich. Uns hat dort jemand was erzählt von Korruption oder weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das Skigebiet wird wahrscheinlich nicht mehr aufmachen, auch in den nächsten Jahren nicht. Was schade ist, aber also die slowenische Seite, die italienische Seite hat schon offen, aber dann fehlt irgendwie die Hälfte, eigentlich mehr als die Hälfte vom Skigebiet hat eigentlich geschlossen. Dadurch ist es ein Skitourenparadies jetzt. Wir sind dann am ersten Tag nur auf der italienischen Seite im Skigebiet geblieben und sind dann am nächsten Tag auf die slowenische Seite rüber Ski getourt und ja, haben da super schöne Lines gefunden. War spannend, neues Gebiet, keiner von uns war je da, hab schon viel gehört darüber, aber es hat uns echt hat uns sehr getaugt und ist ja speziell, wenn man am Morgen aus Österreich losfährt, dann in Italien anfängt Ski zu touren und nach Slowenien rüber, dann wieder zurück nach Italien und am Nachmittag wieder zurück nach Österreich.
Ja, mega. Und da ist die Schneesituation gerade so, haben die da südlich ein bisschen mehr abbekommen?
Die Schneesituation ist ganz gut im Moment dort. Ja, eben oft haben die eigentlich weniger Schnee wie wir, aber genau, es ist gerade von Süden der Schnee gekommen letzte Woche und im Moment sieht es dort echt super gut aus. Bin gerade ein bisschen erschrocken, wo ich zurück hierher gekommen bin, wo es 15 Grad in Innsbruck und richtige Sommer-Vibes, Frühlings-Vibes schon.
Ja, das ist brutal. Wie hoch ist dann das Skigebiet da unten? Das liegt wahrscheinlich recht hoch, oder?
Ja, es geht auf, ich glaube, die Gondel geht auf 2000 hoch, ein bisschen höher, 2200, glaube ich. Ja. Und wir sind dann auch auf 2500, 600 so hochgelaufen.
Ja, sehr schön.
Ja.
Du bist ja nicht nur unterwegs und entdeckst die Skigebiete dieser Welt, sagen wir mal so. Tatsächlich ist ja so diese Liebe zum Freeriden, die ging ja erstmal auf einer anderen Seite sozusagen los, wirklich in diesem Vollprofi-Dasein, was seit mittlerweile 5 Jahren bei dir wirklich den Alltag bestimmt und die Saison und das Jahr und das Leben. Wie kam es dazu? Also wie wird man denn da so reingezogen in das Ganze?
Bei mir hat es angefangen echt mit Skirennen fahren. Das war meine große Leidenschaft als Kind. Ich war in verschiedenen Sportschulen und so weiter. Und ja, dann mit 13 hatte ich zum ersten Mal, habe ich Freeride World Tour angeschaut. Das war da ganz neu, das war doch noch ganz klein. Und ja, war da komplett begeistert, wollte unbedingt anfangen Freeriden. Und so habe ich dann 2 Jahre später mit dem Rennenfahren aufgehört und mich direkt für Junior Competitions angemeldet. Bin da dann bei der Junioren-Weltmeisterschaft 5. geworden und danach war ich angefixt. Danach war das klar, ich will nur noch Competitions und Vollgas geben und bin dann in die Qualifier gekommen, 3 Jahre in den Qualifiern mich hochgearbeitet und dann mich eben für die Freeride World Tour qualifiziert. Was eigentlich so der Startschuss war zum Profi-Skifahrer eigentlich. Das kann man so sagen. Das ist so der Schritt, wenn man sich für die World Tour qualifiziert, vom Amateur zum Profi. Und ja, war dann 2 Jahre auf der World Tour. Da eher ein bisschen unglücklich unterwegs gewesen. Ich wollte immer ziemlich viel. Ich wollte mir nicht mit einem 10. Platz zufrieden geben, sondern bin immer sehr auf Sieg gefahren und dadurch auch oft gecrashed. Im Nachhinein hätte man das vielleicht ein bisschen anders machen können, aber ja, ich wollte einfach Gas geben und zeigen, was ich kann. Und danach hatte ich eine Saison, wo ich mal nicht so ganz wusste, was jetzt ansteht, was kommt jetzt als nächstes. Ich hatte keine Lust mehr auf Competitions, war aber nicht sicher, ob ich trotzdem nochmal fahre oder nicht und so weiter. Es war eine Saison, wo ich wirklich sehr unschlüssig war, was jetzt kommt oder ob ich auch studieren soll nochmal oder gar was ganz anderes machen. Und ja, seit letztem Jahr habe ich so meinen Weg gefunden, würde ich sagen. Ich habe den Gabriel kennengelernt und wir sind letzte Saison schon die ganze Saison zusammen unterwegs gewesen. Und ja, haben das mit dem YouTube gestartet. Ich war auch noch in 2 Skifilmen dabei. Und ja, jetzt taugt mir das richtig. Jetzt so langsam nimmt das YouTube auch Fahrt auf. Ich meine, letztes Jahr war es wirklich noch der Beginn. Und jetzt heuer merkt man schon, kriegen echt gutes Feedback eigentlich. Und können oft Kooperationen machen mit Skigebieten, Tourismusverbänden, mit meinen Sponsoren sowieso. Ja, es nimmt echt so langsam Fahrt auf und macht mir richtig Spaß. Schon sehr viel Arbeit, oft für den Gabriel, zum die Videos wöchentlich dann zu schneiden. Das Filmen ist eine Sache, aber Schneiden braucht natürlich nochmal viel mehr Zeit. Also teilweise sind wir da schon ein bisschen gestresst. Jetzt, die Woche waren wir eher ein bisschen gestresst. Gestern haben wir eigentlich die Episode erst gefilmt, wo dann am Sonntag rauskommt.
Ist das normal oder ist das so eine Ausnahme, dass es so kurz vor knapp ist?
Nein, normal ist das nicht. Also normalerweise haben wir eigentlich schon immer so, sag, 2-3 Wochen Puffer, dass wir zumindest schon gefilmt haben. Mit dem Schneiden wird es immer relativ knapp, aber ja, das haben wir schon gemerkt. 1-2 Mal im Winter kommt es einfach vor, dass man halt mal kein Video produzieren kann oder einfach das Filmen nicht so leicht ist und dann wird es ein bisschen knapp. Das hatten wir letztes Jahr auch 1-2 Mal und heuer jetzt auch schon 1-2 Mal. Aber jetzt so, schaut es eigentlich gut aus, glaube ich. Ab morgen sind wir eben in Georgien. Beim Reisen ist es immer relativ leicht zum Filmmaterial sammeln und auch mehrere Episoden zu machen. Ist auch wieder umso mehr Arbeit für den Gabriel, aber aber beim Reisen kann man,
das gehört dann dazu.
Genau, da kann man einfach viel nebenher filmen und Kultur und alle möglichen Sachen mitnehmen.
Und wie siehst du das mit dem, also du hast dann ja auch nach 2 Jahren, wie du gerade erzählt hast, da war ja dann so ein bisschen die Luft raus, oder? Und es ist schon, oder wie siehst du so diese ganze Contest-Szene um die World Tour und so weiter? Wie war das für dich, die Zeit?
Extrem cool. Ich muss sagen, das Beste an der World Tour sind die Leute. Auf jeden Fall. Man trifft einfach super coole Leute von der ganzen Welt. Jetzt kenne ich wirklich Skifahrer von der ganzen Welt. Kann eigentlich eben easy mal sagen, ich gehe nach Kanada und schlafe bei jemandem auf der Couch oder kenne jetzt eigentlich echt so gut wie überall gute Freerider und einfach habe Kontakte. Das muss ich sagen, das hat mir jetzt gerade mit dem YouTube und so sehr weitergeholfen, einfach, dass wir immer coole Crew sind, egal wo wir unterwegs sind. Das muss ich sagen, das hat für mich die Welt ausgemacht. Die Competition selber, ja, klar, super cool, wenn es gut läuft, dann gibt es nichts Cooleres. Aber wenn es halt mal nicht so gut läuft, dann, ja, kennt jeder, ist in jedem Sport gleich, dann wird es auch mal frustrierend und man fragt sich, an was es liegt und so weiter. Aber die Leute und die Szene ist echt super cool. Es sind auch, ist immer so ein bisschen eine Klassenfahrt, kann man sagen. Die sind die 45 Rider, die jetzt nächste Woche nach Georgien fliegen und dort dann alle im gleichen Hotel wohnen, jeden Tag zusammen Skifahren gehen, bilden sich immer so Gruppen, ja. Es gibt den Klassenclown, es gibt den Streber, es gibt die, keine Ahnung, so gibt es genau die Stereotypen, die du in der Klasse auch hast, genauso eigentlich auf der World Tour.
Ja, cool. Und was war dann der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, jetzt reicht's wieder?
Bei mir war es echt, ich bin extrem viel Competitions gefahren und hatte das Gefühl, dass ich selber nicht mehr viel zum Skifahren komme oder ich nicht dahin, ich reise extrem viel und gerne und das war so ein bisschen mein Ding. Ich war jetzt zum Beispiel schon 5-mal in Andorra und ja, Andorra ist cool, ist super cool zum das mal sehen, aber 5-mal muss man nicht nach Andorra gehen. Da wird es einfach langweilig und als Skifahrer hat es da einfach zu wenig Schnee, meiner Meinung nach. Nur weil die World Tour Competition dort hat, muss man nicht die ganze Zeit dort. Also ich war einfach, für mich war es wichtig, dem Schnee nachzufahren, dem Schnee nachzufliegen. Gefühlt mit den Competitions fliegt man immer weg vom Schnee. Sieht man auch heuer wieder auf der World Tour. Heuer hatten sie bis jetzt ja auch schon echt Pech. Ich hoffe, das läuft jetzt mal besser in Georgien dann. Aber ja, für mich war das Gefühl, man ist zwar immer am Skifahren, aber selten wirklich macht man das, was man Lust drauf hat. Man reist irgendwo hin, vor der Competition ist man nervös und will sich nicht verletzen. Man nimmt es eher gemütlich. Oft schaut man mehrere Tage auf das Face hoch. Und dann im Nachhinein ist Afterparty und am nächsten Tag Abreise. Und dann kommt man eigentlich wenig zum Skifahren. Man steht zwar immer auf Ski, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle, sagen wir mal so. Okay.
Und welche Ebene spielt da so auch die wirtschaftliche Situation einfach? Also ich meine, du bist ja als Vollprofi auch davon irgendwie abhängig, dass auch Geld reinkommt.
Genau.
So, also, den ganzen Spaß auch bezahlen. Also wie war da so die Contestwelt für dich? Oder warum hat es dann da so gesehen nicht mehr gepasst?
Also von den Sponsoren hat es immer gut gepasst. Das ist das Ein und Alles im Prinzip. Wenn man gute Sponsoren, gute Kontakte hat, dann eben, ich sag, durch die World Tour kann man so einen Sprung machen vom Amateur zum Profi, würde ich sagen, ist das so die beste Methode oder die einfach sich einen Namen zu machen in der Szene. Und dann aber, wenn man es klug macht, kann man danach ganz gut weiter davon leben, wenn man durch Videoprojekte und Social Media, es ist heutzutage eigentlich für die Marken und Sponsoren interessanter, einfach, ja, viel Social Media, Millionen von Klicks auf irgendwelche Videos, ist für die Marken einfach interessanter, als wie wenn da 10.000 Leute die Competition anschauen und die jeder davon sehr gut fährt, die Skimarke fährt. Also ja, es macht für die Marken einfach mehr Sinn, glaube ich, in Videoprojekte zu investieren, und das habe ich jetzt bemerkt, und ja, mir macht es extrem viel Spaß, zum einfach rausgehen, filmen. Es ist oft eine ziemliche Challenge, wenn das Wetter und der Schnee nicht ganz mitspielen, muss man irgendwie schauen, dass man was zusammenbringt, und das, ja, mir taugt die Challenge einfach, das ganz, ganz was Neues eben zu den Competitions, aber ja, ich habe mich jetzt die letzten 2 Jahre sehr in das reingelebt, und ich hoffe, da geht noch einiges in den nächsten Jahren.
Ja, aber ist ja voll cool, du hast ja auch gesagt, dass du jetzt auf YouTube merkst, dass was weitergeht, oder? Genau. Und am Endeffekt ist jetzt im zweiten Jahr, oder?
Genau, wir sind in der zweiten Saison YouTube. Und ja, heuer haben wir jetzt die ersten Videos, die mal, ich glaube, eins hat jetzt 200.000 oder 250.000 Views und eins mal über 100.000. Was auf YouTube schon ganz viel ist, auf Instagram ist das gar nichts, da hat man das immer, aber naja, auf YouTube bedeutet das schon ein bisschen mehr, und die Leute schauen einem aktiv,
die gucken es halt
aktiv
auch
10 Minuten, ja, das Video an, statt nur, dass sie durchscrollen und richtig, irgendwie, ja, einmal kurz.
Mhm. Ja, ich kenne es selber, ich habe auch einen YouTube-Kanal, und wir haben 2 Jahre produziert, ich glaube im ersten Jahr haben wir 50 Videos gemacht, und es hat aber leider nicht so wirklich, wie ich es gehofft habe, eingeschlagen. Also es funktioniert nach wie vor, es rennt, aber ich habe dann irgendwann gesagt, hey, krass, es ist halt ein Fulltime-Job. Und ich habe noch einen Job daneben und ich schaffe es einfach nicht mehr. Es ist so viel, also du weißt es ja, ich weiß nicht, wie viele Videos ihr macht, aber eins in der Woche ist halt echt hardcore.
Es ist hardcore, also es ist wirklich, ja, wie du sagst, Fulltime-Job. Also der Gabriel arbeitet wirklich Fulltime nur für mich mit Filmen und Schneiden. Das, ja, es ist einfach echt extrem viel Zeit, durchschnittlicher 7 bis 12 Minuten Video pro Woche machen wir, und das über den ganzen, okay, Winter sind es, glaube ich, also von Anfang Dezember bis Ende März oder Anfang April sind es, glaube ich, 18 Episoden, die wir machen, und diesen Sommer möchten wir auch, nicht ganz so regelmäßig, aber möchten wir im Sommer auch ein paar Episoden rausbringen von anderen Aktivitäten dann.
Ja, mega, vor allem ist, glaube ich, das A und O, und es steht und fällt mit dem Filmer und Cutter, mit dem du unterwegs bist. Also wenn das mit Gabriel, das ist halt dann die Bank, oder? Das, genau, ist halt so wichtig, dass das einfach harmoniert und passt.
Genau, dass wir...
Ein Herz für Gabriel.
ja, okay, auf jeden Fall. Nein, wir kennen uns auch noch gar nicht lange. Es war eben letztes Jahr, habe ich einfach nur auf Instagram gepostet, dass ich einen YouTube-Channel starten will, und da haben sich einige gemeldet, und der Gabriel war dann, mit dem ich mich auf Anhieb am besten verstanden habe, und ja, mittlerweile kennen wir uns 1,5 Jahre, haben aber schon echt ein paar crazy Trips zusammen gemacht, und ja, läuft super gut, sind gute Freunde geworden, verstehen uns gut. Ich glaube, das ist echt extrem wichtig natürlich, wenn man so viel Zeit zusammen verbringt, dass auch das auf menschlicher Ebene gut passt.
Wenn wir jetzt darüber oder gucken, so, du hast jetzt in deinen jungen Jahren, so alt bist du ja auch noch nicht, doch schon einiges erlebt und irgendwie so den Sport auch tatsächlich von verschiedenen Seiten kennen und lieben gelernt. Was würdest du sagen, was hat dein persönliches Verhältnis zum Sport am meisten geändert? Gab es eine Situation, wo du sagst, okay, da hat sich mein Blick auf das Ganze einfach nochmal von um 180 Grad gewendet?
Ja, natürlich. Es ist ein gefährlicher Sport und mittlerweile, eben so jung bin ich doch nicht mehr, aber mittlerweile merke einfach.
Das kannst du bei uns beiden jetzt, es ist eine Frage der Perspektive, ehrlich gesagt.
Ja, oder ich sag mal, in meinem Sport bin ich nicht mehr so jung und es ist, über die Jahre sind doch einige krasse Sachen passiert. Also letztes Jahr habe ich wirklich zum ersten Mal einen relativ engen Freund in der Lawine verloren. Und ja, so Sachen, die sich, glaube ich, über die Jahre auch nicht vermeiden lassen. Wir hatten schon einige Close Calls, sage ich mal, aber mir ist jetzt selber noch nie was passiert. Ich bin noch nie in der Lawine gewesen oder ich war noch nie verschüttet und auch von meinen engsten Freunden oder wenn ich dabei war, zumindest war noch nie, hatten wir Gott sei Dank noch keine Lawinenunglücke. Aber das ist natürlich immer ein großes Thema und das lässt einen dann auch mal, also letztes Jahr hat mich das schon sehr beschäftigt und ich weiß einfach, wenn ich weiterhin auf dem Niveau fahre, gewissen Risiken aus, muss man sich aussetzen, anders kann man halt mal kein Geld damit verdienen. Und ja, ich meine, wir versuchen immer vorsichtig zu sein, aber es gibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko. Das lässt sich nie auf null herunterbringen. Daher ja, hat sich mein Mindset hat sich schon sehr geändert. Früher mit eben als 18-Jähriger, scheißegal, ich springe überall runter und ich tue mir nicht weh und nichts, wo ich mittlerweile schon sehr viel vorsichtiger geworden bin, was Verletzungen angeht und auch einfach viel dazugelernt habe, was Lawinen angeht und so weiter, wo, ja, ich glaube, wo man sich auch weiterentwickeln muss, sonst wird es irgendwann mal schwierig.
Ja, voll schweres Thema auf jeden Fall. Ich kenne es vom Radlfahren her und also ich finde mal, als Sportler kriegst du dieses Thema Verletzungen oder ich meine im Worst Case eben das Thema Tod. Es ist irgendwo da, aber es ist, finde ich, meistens nie so präsent, dass es wirklich dazu führt, dass du in deinem Mindset was änderst oder dass das Mindset mal angestoßen wird. Und es muss leider immer ganz oft was passieren, bis man wirklich anfängt, dass man selber mal, keine Ahnung, sich wirklich intensiv Gedanken macht und nochmal vielleicht für sich selber auch, wie du sagst, hast du auch gesagt, du dich weiterentwickelst, wächst. Und ich kenne es von der Red Bull Rampage zum Beispiel, da ist jedes Jahr wieder das Thema krasser, krasser, krasser und jo, jetzt sitzen halt zwei im Rollstuhl und jedes Jahr ist es wieder so und es ist, finde ich, ganz oft so krass, dass immer erst was passieren muss, bis man an dem Punkt ist und sich weiterentwickelt. Aber andererseits glaube ich, wie du es auch gesagt hast, das ist halt einfach so geil alles ist an dem Sport, was man macht oder an diesem Extremsport, sei es Freeskiing, Freeride, Skifahren, sei es Mountainbike, Slopestyle, Mountainbike, Freeride, das geht also in dieselbe Schiene. Es gehört halt dazu, Risiko einzugehen und wenn du es nicht tust, dann wirst du nicht davon leben können, weil dann gibt es einfach 50 andere, die es halt machen. und du kommst zwangsweise damit irgendwie in Verbindung. Und ohne mit diesen Themen in Verbindung zu kommen, wird es dich wahrscheinlich meiner Meinung nach, auch wenn das ein wahnsinnig hartes und schweres Thema ist, selber mal erwischen, weil du dann halt dir nicht die Gedanken machst.
Aber es darf ja keine große Rolle spielen sozusagen. Oder es würde dich ja wahrscheinlich auch viel mehr behindern, wenn du jetzt jedes Mal da oben stehst und irgendwie gleich reindroppst und du aber die ganze Zeit im Kopf hast, okay, mal gucken, was jetzt heute passiert. Es darf ja eigentlich gar nicht sein. Und trotzdem musst du dir dessen bewusst sein. Oder wie ist da so dieses Spannungsverhältnis, in dem man sich wahrscheinlich befindet, oder?
Ja, ich würde, wenn ich es noch kurz sagen darf, für mich ist das so Risikomanagement auf einer wahnsinnig hohen Ebene. Also auf einem Level, wo der, der es nicht professionell macht und der auch nicht deswegen davon leben kann, gar nicht hinkommt. Und in dem Bereich, glaube ich, lernt man da ein Risikomanagement, das ganz gesund ist, auch wenn es für viele nicht greifbar ist, weil das sowieso irgendwo ist, wo alles irre ist.
Ja, das stimmt, das war sehr gut ausgedrückt. Das war wirklich das Risikomanagement. Klar, für jedes Level für Skifahrer ist es anders, oder? Ein Anfänger, der ist schon risikoreich unterwegs, wenn er irgendwie mit 20 km/h eine bucklige Piste runterfährt. Und der eine Profi springt halt, und der eine Profi springt irgendwie, sagen wir mal, 8 Meter runter und sagt, es war jetzt noch gemütlich, normalerweise springe ich 15 Meter runter. So, da hat jeder sein eigenes Level. Es ist auch oft was jetzt immer mehr kritisiert wird, dass eben wirklich viele, viele Profi-Freerider auch in Hänge reinfahren, wo sie wissen, dass eine Lawine abgeht, wenn sie wissen, sie checken irgendwie die Punkte, okay, es gibt einen guten Auslauf, ich weiß, ich kann schnell fahren, falls da eine kleine Lawine abgeht, dann bin ich schneller wie die Lawine und so weiter. Und das Mindset ist auf der einen Seite krass, wenn man sagt, hey, ich löse quasi extra eine Lawine aus, oder ich weiß, dass eine Lawine aus ziemlich sicher abgehen kann, aber ich fahre trotzdem rein. Da sagt die eine Hälfte, ihr seid doch alle nicht ganz sauber. Und die andere Hälfte sagt halt, ja, das ist genau berechnetes Risikomanagement. Aber das gehört einfach zum Sport dazu. Normalerweise sagt man, ab einem Lawinenwarnstufe 3 sollte man immer abseits fahren. Und eigentlich ab Lawinenwarnstufe 3 weiß ich, es hat ordentlich Neuschnee und ich kann jetzt was Gescheites machen gehen. Das eigentlich ab da fängt es erst an für uns, dass es gut wird, wo eigentlich nimmer rausfahren sollte. Das schon mal komplett verkehrt ist. Also eigentlich von einem Bergführer, der mit seinem Gast unterwegs ist. Wir wollen da, wo es steil ist, da, wo es viele Steine rausschauen, wo man drüber springen kann und so weiter. Das sind alles so Sachen, wo eigentlich komplett verkehrt ist. Auch ein guter Freund von mir, der eben den Skiführer jetzt gemacht hat, hat auch gesagt, er tut sich jetzt richtig schwer, mit uns unterwegs zu sein, weil eigentlich machen wir alles falsch, was man falsch machen kann, wenn es um Sicherheit am Berg geht. Aber ja, das ist der Sport, das gehört irgendwo dazu. Klar, da kann man auch nochmal mehr Risiko oder weniger Risiko eingehen, aber ja, irgendwo gehört es dazu.
Und da sind wir ja wieder beim Thema Verantwortung, so ein bisschen auch. Wie nimmst du das wahr? Also in welcher Position siehst du dich da als jemand, der natürlich davon lebt, solche Bilder auch zu zeigen und zu zeigen, hey, ist geil, macht Spaß, und das so ein bisschen zu providen. Und auf der anderen Seite so ein, ja, zu wissen, es ist halt immer auch hart an der Grenze, plus die Erfahrung, die du selber in deinem privaten Umfeld gesammelt hast. Ich glaube, soweit ich weiß, bist du auch zum Beispiel mit dem Walle Rainer befreundet. Und der hatte ja, glaube ich, auch mal vor ein paar Jahren irgendwie in Neuseeland so einen relativ schweren Unfall und ist jetzt aktueller Freeride World Tour Champion. Aber trotzdem, also du bist ja wahnsinnig nah dran. Und so diese beiden Welten triggern dich oder beeinflussen dich an deinem täglichen Handeln. Ich weiß nicht, das ist schon krass.
Ja, das voll der Walle, da waren wir zu zweit zusammen in Neuseeland und ja, er ist dann eigentlich abgestürzt, also es war ziemlich steil, es hat fast keinen Schnee mehr gehabt und er hat das Übergewicht bekommen, ist so nach unten gefallen und ist dann langsam immer schneller geworden, hat sich, ich weiß nicht, 4-5 Mal überschlagen und ist dann unten auf Felsen aufgeschlagen. Eigentlich auf dem Flachen also für mich war in dem Moment klar, okay, das hat er nicht unbeschadet überstanden und bin dann in Panik runtergerannt zu ihm und mit Schaum aus seinem Mund und so hat sein Kopf so ein bisschen so Zuckungen gehabt. Und wir waren zu zweit mitten im Nirgendwo in Neuseeland, was schon für mich in den ersten Minuten echt heftig war, weil ich ich habe so wie die meisten anderen einen Erste-Hilfe-Kurs in meinem Leben gemacht und sonst keine Ahnung, was ich tun kann als Ersthelfer. Und ja, war dann erstmal komplett im Schock, komplett in Panik, konnte nimmer klar denken. Ich habe zum ersten Mal erfahren, was Panik bedeutet. Ich wusste dann, okay, ich brauche ein Heli, anders keine Chance, wir sind nur zu zweit, ich kann ihn nicht allein von dem Berg runtertragen. Und zufälligerweise hatten wir dort ganz schlechtes Handynetz, wo normalerweise in Neuseeland man nirgends Netz hat, gar nirgends. Also das war schon mal das mega Glück. Und ja, ich habe dann, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe, bis ich das Wort Notruf auf Englisch, bis mir das eingefallen ist. Ich war so in Panik, in meinem Kopf war nur Scheiße, 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 wie heißt das Wort nochmal, wie heißt das Wort nochmal? Ich habe so oft mich selber gefragt, wie das Wort heißt, dass ich nicht wirklich darüber nachgedacht habe, wie das Wort eigentlich heißt. Also es war ganz crazy, da habe ich wirklich zum ersten Mal erlebt, was Panik bedeutet und immer, wenn man wirklich aussichtsloseste Situation, die ich hoffentlich je erleben werde und erlebt habe auf jeden Fall. Irgendwann ist mir das Wort auch eingefallen und habe den Notruf erreicht. Schlussendlich nur eine starke Gehirnerschütterung, aber er war über 40 Minuten nicht ansprechbar und er war kurz mal einfach, hat sein Unterbewusstsein übernommen und ja, war eine krasse Erfahrung, die ich hoffentlich nie wieder so erleben muss. Es war das Allerschlimmste, einfach die ersten paar Minuten vor allem nicht zu wissen, was mit ihm ist. Ich habe gedacht, okay, ich wusste, er hat einen Schlag auf den Kopf bekommen, das war irgendwie logisch, aber es hätten seine Hände und Beine hätten gebrochen sein können, sein Rücken, was auch immer, ich hatte keine Ahnung, ich habe gedacht, er könnte jede Minute vor mir sterben, ich habe keine Ahnung, was los ist, er kann innere Verletzungen haben oder was auch immer. Das war die ersten paar Minuten, das Gefühl von der Hilflosigkeit, dass ich kann ihm nicht helfen, ich kann eigentlich gar nichts machen, ich kann den Heli rufen, aber selber kann ich sonst nichts machen. Das war schon heftig. Das war, hat mich auch im Nachhinein sehr beschäftigt und ja, dann denkt man darüber nach, ist das der Sport wirklich wert, ist es das Risiko wert und so weiter. Aber ich bin für mich selber drauf gekommen, es ist es auf jeden Fall wert. Es gibt nichts, für mich gibt es nichts Schöneres auf der Welt wie den perfekten Hang, das perfekte Face bei schönem Wetter und gutem Schnee. Und ja, wenn ich dabei drauf gehe, dann bin ich wenigstens bei dem gestorben, was ich am allerliebsten auf der Welt mache. Das ist im Moment meine, klar, ich tue alles dafür, um das zu vermeiden, aber wenn es so ist, dann ja, kann man eh nichts ändern. Dann ist es irgendwo Schicksal.
Ja, aber das verstehe ich voll, diese ich Denke von jetzt. Dir. Weil man kann es ja auch ganz anders sehen und kann sagen, ich kann auch morgen rausgehen und ich werde vom Auto überfahren. Also im Endeffekt lauert ja dieses Risiko überall auf der Welt und natürlich geht es jeder, der Extremsport oder das halt auf so einem Level betreibt, der geht dem Risiko nochmal nahe, aber ich glaube, man kann ein paar Hausaufgaben machen, um so ein bisschen was zu minimieren oder einzuschränken und dich vielleicht hier und da noch ein bisschen absichern zu können.
Genau.
Aber jo.
Das ist Erfahrung und mit erfahrenen Leuten unterwegs zu sein und von besseren Leuten zu lernen, das ist eigentlich alles, was man dagegen machen kann. Mich hat das letztes Jahr sehr beschäftigt, eben wo der Christoph Schöffecker, eigentlich Innsbrucker-Legende in Japan eben unter die Lawine gekommen ist. Ich kannte den Schöffi schon lange, bin viele Competitions mit ihm gefahren und so weiter, habe mit ihm auch zusammen die Freeride Academy Innsbruck gegründet. Und ja, Schöffi war immer jemand, der sehr vorsichtig war. er war viel unterwegs, er war ein guter Freerider, aber er war sehr vorsichtig. Und wenn es lawinengefährlich war, dann hat er immer gesagt, nein, da fahre ich nicht rein, ich nehme es gemütlich und passt. Und genau ihn hat es dann eigentlich erwischt. Einer, der immer am vorsichtigsten war von allen, wo oft, sehr oft schon ist es vorgekommen, dass er gesagt hat, nein, hier ist mir zu gefährlich. Und ich gesagt habe, ja, easy, da fahre ich rein, gar kein Problem. Wo ich im Nachhinein dann gedacht habe, boah, das eben, er war jetzt immer vorsichtig, hat ihm trotzdem nichts gebracht, war unmöglich. Also das, wo es passiert ist, sind sie in Japan unten im Flachen gestanden, eine Lawine kam von oben, sie haben anscheinend versucht wegzurennen, keine Chance, im tiefsten Schnee wegzurennen. Ja, das war einfach nur Schicksal, da kann er nichts dafür, da kann niemand anderes was dafür, das war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und genauso, das kann immer passieren, oder? Beim Autofahren, beim Stiegenlaufen, keine Ahnung. Von dem her, ja, habe ich echt einige Wochen lang viel darüber nachgedacht und bin drauf gekommen, ist, ja, wenn es so ist, dann ist es eh so. Dann kann man irgendwo, ich glaube zwar eigentlich nicht an Schicksal oder sowas, aber irgendwo ist es dann halt doch so.
Was genau hat dir denn geholfen, da auch wieder rauszukommen und auf diese Denke zu kommen?
Skifahren.
Ich wollte genau gerade fragen, ob es der Sport selber war tatsächlich.
Ja, ja, genau. Also, ja, genau das. Ich hatte wirklich mal, ich weiß nicht mehr genau, 2-3 Wochen, wo ich gar keine Lust mehr hatte, weil mal, ja, einfach keine Motivation da war. Und der Winter letztes Jahr war auch super schlecht bei uns. Und dann hat es aber endlich wieder mal geschneit. Und dann hatte ich eigentlich den besten Tag der Saison mit, ja, fünf Freunde, super gute Crew und haben coole Sachen gefilmt. Und ja, nach dem Tag habe ich gesagt, okay, das für mich ist klar, das ist immer noch genau das, was ich machen will. Kann man nichts Cooleres, nichts Schöneres vorstellen, wie der Tag heute war. Solche Tage gibt es vielleicht 5 im Jahr, keine Ahnung. Und ja, ich möchte einfach nur voll dabei bleiben und das ausnützen, wenn es geht. Und ja, wenn was passiert, dann passiert was. Dann, ja, will ich jetzt nicht im Vorhinein schon, sagen wir mal, zu viel darüber nachdenken oder zu viel mich fertig machen. Weil, ja, wie gesagt, es kann einfach immer sein. Es kann den erfahrensten Besten erwischen, es kann genauso den unerfahrensten,
ja,
keine Ahnung, auch, ich meine, man kann sogar auf der Piste wurden letztes Jahr 10 Leute in Zürs verschüttet, wo, also man ist nie zu 100% sicher, egal wo, wenn man am Berg ist. Und das, ja, das habe ich einfach akzeptiert mittlerweile, glaube ich, und man tut alles dafür, um sicher zu sein, aber wenn es halt mal nicht, ja, man weiß einfach, dass man immer Risiko eingeht.
Es ist halt tatsächlich so der Sport ist dann Fluch und Segen, ja, zugleich, so ein bisschen in diese Richtung, ja. Und ich finde aber auch tatsächlich, du in den Videos Life of Tao, also in der ganzen Life of Tao-Serie eigentlich mittlerweile, Staffel 2 schon am Start, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass du auch diese Situation durchaus thematisierst, ne? Also sei es irgendwie, ich glaub tatsächlich, der Gabriel war es, der irgendwie beim Heliskiing in Kanada, dem ist die Schulter rausgeflogen bei irgendwie einem Sturz. Da ist mir dann tatsächlich habe ich aus habituell luxierte Schulter und weiß, wie gefährlich der Spaß ist. Und habe dann nur so gedacht, okay, ich weiß genau, wie weh das tut. Und man hat es dir angesehen, wie weh es ihm getan hat, sozusagen. Also du nimmst es ja mit und du sagst ja auch, okay, und weiß nicht, je nachdem, wie du auch einen Hang reinfährst, welche Line du auch wählst und so, das ist nicht dem Zufall überlassen. Das ist überhaupt nicht, sie ist nicht so gedankenlos, wie es dann vielleicht aussieht und so easy, sondern es ist basierend auf jahrelanger Erfahrung, basierend auf, ja, wie gesagt, manchmal auch schlechten Erfahrungen und auch auf dem Feingefühl und auch das Verständnis für die Natur, in der du dich da bewegst. Also ist ja nicht so easy peasy und nur leicht, wie es aussieht.
Das ist uns auch wichtig, dass wir in den Videos die Leute schon auch einfach auf den Sicherheitsaspekt hinweisen. Es ist einfach das Ein und Alles beim Freeriden. Erstens mal, dass man die Ausrüstung dabei hat. Das ist schon mal eine große Sache, dass jeder Schaufel, Sonde und Pieps plus eigentlich Airbag ist meiner Meinung nach heutzutage auch ein Muss, einfach dabei hat. Und ja, ich meine, in den Videos eben, wir wollen zeigen, wie viel Spaß es macht, wenn die Conditions und alles passt. Aber wir wollen jetzt nicht die Leute animieren, dass sie überall reinfahren und uns nachfahren, wo es dann einfach gefährlich wird. Da gibt es auch eine Story von der Ariana Trikomi, die dreifache Freeride World Tour Champion, die sind irgendwo runtergefahren und es sind ihnen zwei 15-jährige Kids nachgefahren und die haben eine Lawine ausgelöst und ja, waren verschüttet und tot. Und so, ja, die hat es auch sehr beschäftigt und ich glaube, lange einfach nur, weil die Kids ihren Spuren nachgefahren sind quasi, sind die in der Lawine gelandet. Warum? Schlussendlich sind halt trotzdem die zwei Kids einfach reingefahren, ohne zu schauen, oder ihnen hat es vielleicht auch niemand gelernt, dass man halt nicht ohne Lawinenausrüstung irgendwelche steilen Hänge runterfahren darf. Und so schnell geht's dann. Und ja, die Ari hat sich dann echt auch selber fertig gemacht und sich selber so ein bisschen, jetzt nicht wirklich als Schuldige gesehen, aber ich glaube, das geht einem einfach extrem nahe. Und ja, darum, ja, man muss einfach aufklären, Lawinenkurse machen und so weiter. Ich finde, es ist sehr auffallend von den durchschnittlich 20 Lawinentoten in Österreich pro Jahr, sind halt 19 davon, sind irgendwelche Touristen, die keinen Pieps anhatten, und einer davon ist vielleicht ein Skilehrer oder Bergführer oder auch einfach ein Erfahrener. Also es ist schon, oft liegt es einfach an mangelnder Lawinenkenntnis, mangelnde Lawinenausbildung.
Ja, ist vielleicht auch gerade für die schwierig, die sich diese ganzen Videos reinziehen, die gar nicht aus den Bergen sind, sondern halt irgendwo aus, weiß ich nicht, beispielsweise in Mittel-Norddeutschland sind, die halt dann auf ihren Skiurlaub fahren und einfach überhaupt keinen Peil haben, was eigentlich Berge sind, weil sie es halt nicht kennen, weil sie es ja zu Hause auch gar nicht haben. Und vielleicht trotzdem halt die Sachen anschauen, über Insta kriegst du ja alles serviert, am Silbertablett. und dann bist halt am Start und jo, das ist, glaube ich, schon ein riesen Thema.
Ja, auch das Nein-Sagen ist das etwas vom Schwierigsten, was man, ich glaube, was eigentlich ein guter Freerider ausmacht, auch wenn es noch so schön und gut ausschaut, dass man wirklich sagt, ich will da unbedingt fahren, aber eigentlich sagt die Lawinensituation was anderes, dass man dann Nein sagen kann und vielleicht noch ein, zwei Tage wartet, bis sich der Schnee gesetzt hat. Und dann vielleicht erst dort reinfährt. Ich glaube, das ist oft eben als Tourist nur eine Woche im Jahr auf Skiurlaub und endlich ist der Schnee gut und jetzt möchte ich da reinfahren und möchte unverspurtes Gelände fahren. So lässt sich so jemand vielleicht schneller dazu verleiten.
Ja, und dann noch ohne Ausrüstung im besten oder allerschlimmsten Fall.
Ja, das sieht man leider auch einfach viel zu oft. Ich meine, jedes Mal, wenn ich irgendwo im Powdern bin, in jedem Skigebiet, man sieht Leute, die irgendwelche steilen Hänge runterfahren ohne Rucksack. Und dann, ja, wir haben schon oft genug sind wir zu Leuten hingefahren und haben gesagt, hey, wo ist deine Ausrüstung? Aber meistens wird man dann noch blöd angemotzt. Statt dass sie erkennen, dass sie eigentlich gerade in Lebensgefahr sind. Aber ja, man kann das halt auch nicht, jedem am Berg sagen.
Voll. Tau, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich aus dem so ein bisschen tatsächlich nochmal das YouTube-Thema wollten wir tatsächlich gerne nochmal mit dir quatschen. Weil ist ja klar, du kommst irgendwie aus dieser Contest-Welt und dann, ja, YouTube könnte man ja mal ausprobieren. Ich finde, das ist schon mal erstmal ein mutiger Schritt, weil man weiß auch, hey, das ist eine wichtige Plattform, aber es ist auch eine gnadenlose Plattform. Also wie wird man überhaupt YouTuber? So, wenn man sich dafür entscheidet, ah, ich könnte hier ein bisschen meine Geschichten so erzählen, ist das ja trotzdem auch nochmal Überwindung. Und wie hast du das so erlebt, so die letzten 2 Jahre? Ist natürlich geil, wenn es sich lohnt, aber ja, keine Ahnung, hast du auch zwischendurch vielleicht mal das daran gezweifelt, ob das richtig ist oder wie ist so dein Verhältnis zu YouTube? Weil manchmal macht auch geile Sachen und dann kommt nichts bei rum. Gibt's auch.
Gibt's natürlich auch, ja. Tatsächlich ist bis jetzt sehr gut. Also bis jetzt geht's seit Anfang bergauf. Teilweise muss ich schon sagen, dass ich hätte nie gedacht, dass wirklich wie viel Arbeit da dahinter steckt. Das ist schon, eben wie gesagt, der Gabriel arbeitet mindestens 40 Stunden in der Woche, nur dass der Channel läuft. Und ja, wir haben einfach viel zu tun, von Interviews über Skifahren, über eben Editen und Color Grading und Ton und keine Ahnung, alles Mögliche. Und das jede Woche wieder. Das heißt, es ist nicht wie viele andere Skifahrer machen, ein Projekt im Jahr, 15 Minuten lang und dann war's das, und wir machen das halt einfach jede Woche. Und ja, es ist viel Arbeit, aber mir macht es extrem Spaß eben bis jetzt. Ich glaube, das Wichtigste bei YouTube ist die Consistency, dass man wirklich viele Videos hochlädt, dass man eben wöchentlich oder sogar noch öfter, ich meine, es gibt keine Ahnung, es gibt manche Influencer, die machen jeden Tag einen Vlog. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren kann oder wie die das machen. Aber ja, ich glaube, man muss einfach umso mehr Videos, umso besser. Und es kann natürlich nicht jedes Video das Beste sein. Das war für mich so ein bisschen, ich habe so ein bisschen einen Kompromiss. Ich wollte natürlich, dass jedes Video nochmal besser und nochmal geiler und coolere Lines und coolere Leute dabei sind und weiß was ich, wo man einfach auch mal akzeptieren muss, dass nicht in jeder Woche im Winter gibt's guten Schnee und gutes Wetter und auch gute Leute, mit denen ich fahren gehen kann. Da muss man einfach manchmal aber trotzdem ein cooles Video machen, dann halt vielleicht nicht ganz so viel Ski-Action, muss man andere Sachen finden. Jetzt in Kanada zum Beispiel war dann die zweite Hälfte von unserem Trip nach dem Hediskeen war der schlechteste Schnee, den es je gegeben hat, und es war einfach unfahrbar, und dann waren wir halt bei Hot Springs auf Eishockey-Match und alle möglichen anderen Sachen, und das war dann auch cool, kommt auch cool rüber, finde ich, im Video. Ist vielleicht für manche Skifanaten ein bisschen enttäuschend, aber ich glaube, ich bin selber eh der Strengste zu mir selbst. Ich will einfach zeigen, was ich kann, und cooles Skifahren zeigen.
Und manchmal auch sogar Snowboard. Ich liebe das ja, dass du beides fährst. Aus Versehen, du ärgerst dich zwar kurz, aber ich sage so, nein, das ist genau richtig, dass du beides machst. Ich mache auch beides und ich finde beides gut. Ich fand auch deinen Aufruf cool, dass die Skifahrer die Snowboarder nicht ärgern sollen, sozusagen. Beides cool.
Ja, ich verstehe das gar nicht.
Nichtsdestotrotz. Ich verstehe es auch nicht. Kann auch alles. genau, aber dieses YouTube-Ding, das ist tatsächlich so dein Fokus jetzt auch für die nächste Zeit, oder? Plus Sommer. Also wenn du jetzt noch ausweitest, dein Content-Angebot auf Sommer, was steht dann da an?
Genau.
Also welche Sportarten gibt es bei Life of Tau Season 3?
Das sind wir tatsächlich gerade ein bisschen am Planen. Es wird sicher auch einiges mit Ski zu tun haben. Man kann ja im Sommer auch Airbag springen zum Beispiel oder Wasserschanze, oder es gibt alle möglichen Arten, wie man, also sicher auch ein bisschen was mit Skifahren. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen viel am Reisen und Tracken im Sommer, Biken und eigentlich alles Mögliche. Hauptsache draußen in den Bergen irgendwo oder im Meer. Surfen tue ich auch gern. Ja, da werden wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Sicher nicht ganz so regelmäßig, also wöchentlich werden wir im Sommer nicht schaffen, denke ich. Aber doch, ich bin schon gespannt auf unsere ersten Sommervideos, wie das so wird und auch ob das ankommt oder ob die Skifahrer trotzdem nur im Sommer auch nur Skivideos sehen wollen. Ich weiß es noch nicht.
Okay, also ich stelle jedem Podcast-Gast immer eine Frage zum Ende des Podcasts. Und diese lautet, wenn du in deinem Leben was anders machen müsstest, als du es jetzt gemacht hast, was würde das sein?
Oh, das ist eine schwierige Frage.
Ja, sonst wäre es ja langweilig.
Wenn ich was anders machen müsste oder wenn ich was anders gemacht hätte?
Also, ich will mit meiner Fragenstellung vermeiden, dass du sagst, alles, was ich getan habe, hat seinen Grund. Und deswegen sage ich, du, wenn es jetzt, also ich glaube, es gibt bei jedem im Endeffekt was man anders machen würde. Und genau, deswegen einfach eine Sache, wo du sagst, hey krass, da denke ich mir echt im Nachhinein, hätte ich so gemacht, wäre es vielleicht besser gewesen, auch wenn es so auch okay war. Aber halt, genau.
Bin mir gar nicht sicher gerade. Warte mal kurz. Eigentlich. Ach, eigentlich würde ich nicht wirklich was ändern. Also,
das darfst du nicht antworten. Der Andi ist da eiskalt.
Ich weiß, genau das. Ich weiß, ich suche gerade was.
Vielleicht auch was Privates. Irgendwas. Also nicht nur beim Skifahren, meine ich, sondern keine Ahnung. Hättest vielleicht früher mit dem YouTube-Channel angefangen, Contests gespart, keine Ahnung.
Yeah. Ja, ich meine, das hätte ich wirklich gerne früher mit YouTube gestartet, aber ich glaube, es passt trotzdem ganz gut so. Früher mit den Competitions war das einfach nicht ganz möglich, das auf in dem Rahmen zu machen zumindest. Ja, ich glaube, bei mir war es ja das eine Jahr nach der World Tour, wo ich mir nicht sicher war, was ich machen will, wo ich mir einfach gar nicht sicher war über die Zukunft. Und da hatte ich einmal einfach auch 2 Monate lang, wo ich keinen Bock mehr hatte auf Skifahren. Es war wirklich, ich mir dachte, jetzt ist es mal vorbei, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, ich will was anderes. Hab dann einen Flug gebucht nach Ecuador und bin surfen gegangen allein, was mich echt aus dem Loch gezogen hat, wo ich mal hatte für Zeit lang. Aber da, ja, ich wünschte einfach, dass ich dort schon in dem Jahr das schon gefunden hätte, dass ich dort, da war ich wirklich planlos, hab gedacht eben, wird es jetzt Competitions, wird es jetzt ganz was anderes, wird es studieren oder irgendein Fulltime-Job, keine Ahnung. Und habe mich da sehr runterziehen lassen einfach. Hatte echt eine Zeit lang gar keine Motivation mehr für irgendwas. Und ja, war dann wirklich froh, wo der Winter eigentlich um war. Und eben habe dann, dadurch bin dann surfen gegangen und dadurch habe ich relativ schnell gemerkt, hey, es ist alles gut so, wie ich es mache. Und jeder hat mal so eine Phase, glaube ich, auch wenn das der Sport oder die Aktivität, die man am allerliebsten auf der Welt macht, auch dass die auch mal keinen Spaß machen kann. Ich glaube, das ist ganz normal, das hat jeder mal. Und ja, schlussendlich habe ich dann die Liebe danach in der nächsten Saison umso mehr wiedergefunden und ja, ist im Moment so groß wie noch nie. Und es hat sich einfach, ja, ich glaube, im Nachhinein war es gut sogar. Das hab ich gebraucht zum Realisieren. Eigentlich lebe ich meinen Traum, obwohl sich's zumindest für 2-3 Monate gar nicht so angefühlt hat.
Ja, das ist doch eine ehrliche Antwort. Hättest du das nicht gehabt und schon die Eingebung gehabt mit deinem YouTube-Kanal ein Jahr weiter. Aber im Gegenzug, glaube ich, braucht es oft auch so, ja, mal eine Zeit, wo man ganz unten ist, um nachzudenken oder gedanklich dahin zu kommen, um wieder neuen Input zu kriegen.
Ja, das war echt in der Zeit scheiße, aber im Nachhinein habe ich mir echt gedacht, dass, ja, das hat es mal gebraucht, dass ich wirklich realisiere, wo ich stehe. Und genau, jetzt seitdem geht es eigentlich nur bergauf und ich hoffe, das bleibt nur lang so.
Das hoffen wir auch.
Ja, ich wünsche es dir auf jeden Fall, ja.
Hey, vielen Dank für diese sehr ehrlichen Worte und auch für das Teilen der Geschichten dahinter. Finde ich nicht gerne. So selbstverständlich, dass man darüber spricht, weil gerade wenn es einen so lange auch beschäftigt und vielleicht auch ein bisschen ausgebremst hat und doch sehr nah ging, finde ich es cool, wenn man dann darüber spricht und auch das zeigt, dass danach auch weitergehen kann. Und egal wie oft übrigens, finde ich sehr inspirierend. Und darum geht's hier ja bei A Story Beyond Sports.
Ja. Ja, ich glaube, ja, einfach, man kann nicht immer nur glücklich sein, oder? Das ist zwar das Ziel von jedem, glaube ich, aber man muss irgendwo ein bisschen durch Höhen und Tiefen gehen, dass man realisiert, wo man steht und wie es weitergeht. Ich glaube, ja.
So ist es.
Ja, vielen Dank euch.
So ist es. Hat ja, vielen, vielen gefreut. Dank dir, Tau.
Und ja, vielleicht gibt es ja bald mal meinen eigenen Podcast. Mal schauen, das ist eigentlich in der Planung, aber hatte ich leider noch keine Zeit, den Winter hatten wir eigentlich geplant, schon Anfang Winter, aber mal schauen, vielleicht kommt es ja dann.
Naja, der Sommer wird stressiger, als du meinst.
Ja, ich glaube auch, eigentlich ist das meine Zeit zum die Batterien laden für den Winter.
Ja, Lena, mega spannend war es mit dem Tau, finde ich, und auch interessant, dass er auch vorhat, einen Podcast zu machen, nach dem, was jetzt da alles zu hören war. Sehr tiefsinnige Gespräche, fand ich, sehr, ja, mich hat es jetzt schon getroffen in einigen Bereichen, also interessant und mit Sicherheit auch, ja, cool zu verfolgen, was der Tau so weiterhin treibt.
Auf jeden Fall, stimme ich sofort zu. Ich finde aber auch hier wieder das Takeaway, auf der Metaebene ganz gut, dass sowas alles, was manchmal auch wirklich schwierig zu verkraften ist, dann doch auch dazugehört und dich vielleicht auch in dem schärft, um zu sehen, was du wirklich willst und wohin du willst. Also das war bei ihm jetzt klar sicherlich so diese berufliche Orientierungsphase. Trotzdem ist er noch jung, trotzdem kann dann auch andere Orientierungsphasen kommen, sicherlich. Aber auch dieser Bezug zum Sport, also wirklich sein Verhältnis dazu nochmal zu schärfen und zu sagen, egal was ist, ich will es trotzdem und ich will es vielleicht auch mehr denn je. Ich finde, das ist was jeder wahrscheinlich wieder aufs eigene Leben übertragen kann. So sehen wir ja eigentlich auch A Story Beyond Sports, dass das genau dazu gehört eigentlich, dass man das selbst als Normalo ein bisschen was mitnehmen kann.
Genau. Definitiv. Also einige Paradebeispiele dabei, die man da sehr gut anwenden kann und wo man einfach wieder sieht, wie es oft läuft. Also gerade dieses Beispiel, wenn er ganz tief am Boden ist und sich da wieder neu ausrichten kann. Mega interessant.
Absolut, das stimmt. Andi, das war die letzte Winter-Episode.
Endlich Sommer, ich will endlich Radl fahren.
Ja, tatsächlich, ich auch. Nichtsdestotrotz hoffe ich tatsächlich, dass vielleicht nochmal hier und da ein bisschen was geht, wintertechnisch. Genau, weil es gibt einige coole Sachen von Alpina, die man definitiv nochmal ausführen sollte, bevor diese ganzen Sachen wieder eingemottet werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dieses Winter-Equipment, das wandert dann irgendwie weg aus dem Sichtfeld und macht Platz für das ganze Sommer, Bike und so weiter Equipment. Ich finde es dann immer lustig, wenn man es dann wieder hervorholt und wieder so, ach, jetzt ist wieder die Zeit, aber wahrscheinlich bei mir landet es irgendwo in so einer Schublade. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wo es bei euch landet.
Ja, der nächste Winter kommt bestimmt. Also ich bin definitiv auch schon wieder am Überlegen, was ich für nächsten Winter brauche und mache. Und man muss ja immer ready sein.
Auf jeden Fall, unbedingt. In diesem Sinne.
Schön war's. Vielen Dank für den schönen Podcast. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüssi.